wir haben so einen Einfluss, wir haben Kontakt und so weiter. Was wäre, wenn es deine Mutter nicht gäbe? Jemand schrieb ein Gedicht: Wenn es dich nicht gäbe, wäre der Tag kürzer, das Leben farbloser, die Welt ärmer. Wenn es dich nicht gäbe, wäre die Traurigkeit endloser, die Hoffnung weniger vollkommen, jede Möglichkeit weniger. Und im Englischen gibt es noch ein Sprichwort: Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Wenn es dich nicht gäbe, jemand sagte, wenn es dich nicht gäbe, wäre alles doppelt so schwer. Also wenn es dich nicht gäbe, lass uns darüber nachdenken, wenn es dich, also jetzt nicht mich, sondern pauschal, wenn es uns nicht gäbe, was wäre es? Das wäre alles still um uns, die Welt würde zwar auch weitergehen, aber wenn es dich nicht gäbe, wüsste man nichts von mir und man wüsste nicht, was ist das Leben. Wenn es dich nicht gäbe, unser Verstand sagt, das darf gar nicht geben, dass es mich nicht gibt. Und das gilt für jeden Einzelnen, nicht nur, wenn du Geburtstag hast. Wir wissen erst, was ein Mensch ist, wenn es ihn nicht mehr gibt, wenn er nicht mehr da ist. Das habe ich immer wieder bei Beerdigungen erlebt. Also wenn die Lücke da ist und wenn der nicht mehr da ist, da vermisst man ihn, wenn er nicht mehr da ist. Dann hätte ich nur geliebt, hätte ich nur besser aufeinander gehört oder was weiß ich, was man für Entschuldigung hat. Dann macht man sich Vorwürfe und klagt sich an. Was wäre, wenn Gott uns nie begegnet wäre? Und wenn Gott keine Menschen benutzt hätte, die uns das Evangelium rübergebracht haben. Es ist also kein Zufall, dass es uns, dich, mich gibt. Also preis Gott. Und es ist schön und wunderbar zu wissen, dass ich lebe. Bei meinem 60. Geburtstag hat mich jemand gefragt, ja, was würdest du noch, wenn du noch einmal geboren würdest, was würdest du anders machen? Und vielleicht kann sich ein oder andere erinnern, hier bei dieser Feier, ich würde gar nichts anders machen. Ich würde genauso weiterleben wie bisher und ich würde gar nichts verändern. Ich kann gar nichts verändern, weil mein Leben von Gott aus geplant ist. Ist geplant. Jeder Tag, jeder Augenblick ist geplant. So, ich möchte, dass du mal für ein paar Augenblicke deine Augen zumachst und denkst darüber nach, was wäre, wenn ich nicht, du jetzt, nicht geboren wäre. Wenn es mich nicht gäbe, überleg einmal, wenn es euch nicht gäbe, was würde ich machen? Und fühle jetzt mal deine Einzigartigkeit und deine Wichtigkeit. Fühle deine Einmaligkeit, wenn es mich nicht gäbe. Also jetzt setz deinen Namen rein und fühle deine Bedeutung, wie wichtig du eigentlich bist. Auch wenn du sagst, ich bin gar nichts und bin gar nicht wichtig. Die Welt würde auch so weitergehen. Nein, glaub das nicht. Du hinterlässt eine Lücke, die nur du ersetzen und nur ausfüllen konntest und kannst. Fang an, über dein Leben dich zu freuen. Also wenn du so herausgefunden hast, und ich bin so Gott dankbar, dass ich herausgefunden habe, ich bin nicht umsonst auf dieser Welt. Und es gibt keinen Menschen, der umsonst über diesen Planeten Erde geht. Auch wenn er keine großen Spuren zurücklässt oder große Baudenkmäler zurücklässt oder große Revolutionen ausgelöst hat. Schon all das Kleine bewirkt schon Großes. Denk nur an Jesus. Was hat er getan? Er hat sich kreuzigen lassen. Aber die Welt ist verändert worden durch seine Kreuzigung. So, fang an, über dein Leben ein bisschen nachdenken. Danke Gott, dass du existierst. Ich habe extra heute diesen Psalm nicht gelesen, aber ich sagte, die werden mir bestimmt vorlesen, als wenn die das wüssten. Und wenn ich das heute noch nicht gehört hätte, dann kann ich abends immer noch nachlesen. Also ich habe einfach gesagt, Herr, gib mir ein Wort, direkt so ganz frisch, nicht nur das, was in der Bibel, im Psalm irgendwo ist. Also gib mir ein Wort und ich bin froh, dass Gott einfach sein Wort mir gegeben, ein Stück weit, ich bin überrascht. Und als ich hierher kam, ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Exakt. Besser hätte ich nicht mal träumen können. So, was wäre, wenn ich nicht geboren wäre? Und fang an, Gott zu danken. Guck mal, wie viele Leute, wenn ich an meine Freunde denke, viele meiner Freunde, Kumpels, was ich zusammen mitgemacht und miterlebt habe und so weiter, die gibt es nicht mehr. Und ich darf alt werden, andere sind als Kanonenfutter verheizt worden, irgendwo in Afghanistan. So, eigentlich wäre ich auch vielleicht da unten irgendwie verscharrt, denn die Russen haben zu der Zeit in Afghanistan, Kaukasus unten und in diesen Gebieten gekämpft. Und was wäre mein Leben, wenn Gott nicht mein Leben gelenkt und gesteuert hätte? Also, lass dich davon total begeistern, dass es dich gibt. Es gibt mich. Lass uns zusammen sagen, ich bin so froh, dass es mich gibt. Und zeig auf dich, dass es dich gibt. Dass es dich gibt. Sei doch so froh. Du sagst ja, vielleicht ist es eine egoistische Einstellung. Das ist doch gar nicht christlich. Doch, Jesus wollte nie ein Du sein. Er war immer ein Ich. Wenn es mich nicht gäbe, ich habe darüber nachgedacht, dann hätte meine Frau keinen Partner, es gäbe 4 Kinder nicht, hätten die Schwiegersöhne oder die Schwiegertöchter keine Partner, da würde eine Lücke. Ich habe diese Lücke mir so ausgemalt, was wäre passiert? Es gäbe keine 10 Enkel und wiederum andere, die noch da in so Kreise ziehen. Weißt du, unser Leben zieht Kreise, auch wenn wir nicht da sind. Hätten so viele von Gott nicht gehört, so viele Predigten wären nie gesprochen worden, so viele Themen wären nie angeschnitten worden und gibt vielleicht diese Gemeinde auch nicht. Gewiss, die Sache würde weitergehen, aber ohne mich und vielleicht ganz anders. Gäbe es nicht unsere Homepage, würden nicht so viele Menschen auf unsere Homepage anklicken und so weiter. Hätte ich dich nicht kritisiert oder ermahnt oder was weiß ich und mal ein ernstes Wörtchen gesagt, dich hätte auch niemand ermutigt. Oder gewiss, es hätte jemand getan. Aber hier bist du also extra von Gott angesprochen worden durch mich. Und genauso, du bist auch so ein Kanal für den Herrn, ein Kanal für den Heiligen Geist. Und durch dich wirkt Gott auch weiter. Wir haben alle eine Existenzberechtigung für einen ganz bestimmten Zweck. So, dich hätte vielleicht niemand getauft, aber ich habe dich getauft. Und wie viele habe ich getauft? Ich weiß gar nicht, ich zähle nicht mehr. Ich habe es aufgegeben, wie viel ich getauft habe. Ich zähle auch nicht mehr, wie viele Leute ich beerdigt habe. In manchen Jahren waren fast 300, muss ich es vorstellen. 300 Leute zu Grabe, hier in Berlin, zu Grabe getragen. Das weiß ich heute alles nicht mehr, das ist auch gar nicht mehr wichtig. Aber ich habe diese Leute in die Hand Gottes gelegt. Und einfach, ich überlasse Gott die Resultate dann. Würde so mancher nicht geheilt worden, wenn man nicht eingeladen hätten zu den Heilungsgottesdiensten. Oder mancher hätte vielleicht nichts Gescheites gehört, weil wie viele Gastprediger sind eingeladen worden? Und haben hier die Gelegenheit gehabt, so Gäste aus was weiß ich, welchem Land auch zu hören. Wie viel Samen für Gott durfte ich ausstreuen? Und ich weiß nicht, wo was aufgegangen ist. Wie es weitergegangen ist, ist auch gar nicht wichtig. Wir sind nur Kanäle, nur Werkzeuge Gottes und der Herr macht es weiter. Ich bin also überrascht, dass ich dann irgendwie, weißt du noch, vor 20 Jahren hast du eine Prophetie über uns gebracht oder über mich gesprochen und es hat sich jetzt buchstäblich erfüllt. Oder wie viele Gebetserhörungen? Das waren gerade vorhin Geschwister Pfaffs da, die waren so begeistert. Weißt du, Gott hat mir beim Beten denen eine Prophetie gegeben, das kann ich sagen, das werde ich am Sonntag vielleicht selber sagen. Aber dann hat er gesagt, weißt du, ich habe gebetet und das Haus sollte geräumt werden. Und der ist mit dem Mieter nicht losgeworden. Oder die Mieter, die da drin im Haus wohnten, nicht rausgekommen. Und ich betete und habe gesagt, hör mal, Gott spricht. Der Mieter wird das Haus fluchtartig verlassen. Der hat gedacht, das habe ich gar nicht glauben können. Aber es ist genauso passiert. Und dann, er wird zu einem guten Preis, sogar über den Preis verkaufen, sein Haus, unten in Bielefeld. Und es ist passiert. Sogar mehr, als er erwartet hat, als der Makler gedacht hatte, was man rausschlagen könnte. Also, der Segen Gottes ist es. Wie viel Segen ist da geflossen? Weiß ich nicht. Weißt du, man ist einfach da. Gott, was kannst du tun durch einen Menschen wie mich? Wie kannst du einen gebrauchen? Wir haben also eine göttliche Existenzberechtigung, jeder Einzelne. Und denk nicht, dass du schlechter bist. Wir sind alle gleich. Gott hat keine Stiefkinder. Gott hat keine Stiefkinder. Halleluja. Wir haben einen Auftrag von Gott und wir überall, wo wir hingehen, hinterlassen wir Fußspuren, Fingerabdrücke. Und unsere Worte kommen nicht leer zurück. Du sagst vielleicht etwas im Auftrag Gottes und das denkst du nicht mehr. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass du groß darüber nachdenkst. Aber Gott denkt darüber nach. Gott steht zu seinem Wort. Und Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und das ausrichten, wozu ich das sende. Ich möchte Lukas Kapitel 17 lesen, von Vers 7. Wie ist das bei euch, fragt Jesus. Schön, wie ist das bei euch? Fragte Jesus seine Zuhörer. Wenn euer Knecht vom Feld oder von der Herde heimkommt, sagt ihr doch auch zu ihm, komm, setz dich, oder sagt ihr doch nicht zu ihm so, setz dich und an dem Tisch und isst. Oder werdet ihr nicht ihm den Auftrag zuerst geben, zieh dich um, schürze dich und bereite mir ein Essen, deck mir den Tisch. Und wenn ich gegessen habe, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht dafür einen besonderen Dank erwarten? Oder ich meine nicht, sagt der Herr, es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit, dass er dient. Und genau das Gleiche ist, es gehört zu meiner Arbeit, dass ich Gott diene, dass ich Spuren zurücklasse, dass ich Segen bin und was auch immer ist. So, das gilt auch für euch. Wenn ihr in meinem Dienst alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache oder unnütze Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Genau das sage ich an diesem Tag zu dieser Situation. Wir haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Also wir sind da, um unseren Auftrag auszuführen, unseren göttlichen Auftrag. Und wir müssen zuerst dem Herrn dienen, ihn zuerst befriedigen und dann ihn einfach ja, unter den Menschen bringen, ihn im Dienen. Und erst wenn wir dem Herrn gedient haben, dann kommen wir dran. Erst wenn Gott zufrieden ist mit dir oder mit mir, erst dann profitieren wir von der ganzen Geschichte. Alles auf dieser Welt ist für Gott bestimmt, ob wir das glauben oder nicht. Weißt du, wir haben eine Bestimmung, jeder Einzelne. Du und ich, wir sind für Gott bestimmt. Wofür sind wir auf dieser Welt, ist das Thema. Also für Gott, dass wir Gottes Auftrag, Gottes Werk erfüllen. Wir sind da, um Gottes Wünsche zu erfüllen, Gottes Bedürfnisse zu erfüllen. Gott hat Bedürfnisse. Er will geliebt werden zum Beispiel. Wer liebt Gott überhaupt? Gibt es irgendjemand, der Gott liebt? Zuerst einmal, wir sind für Gott da und nicht Gott für uns. Das habe ich in meinem Leben entdecken müssen. Gott, ich bin für Gott da und nicht Gott für mich. Ich bin für Gott da. Wir sind Gott da, um Gott zu dienen, Gott zu verherrlichen, Gott Recht zu geben, Gott Recht zu machen, Gottes Reich zu bauen. Wir sind für Gott da und alles andere sind dann Effekte, die dann passieren in unserem Leben, die kommen von selbst. Und wenn er zufrieden ist, dann kriegen wir den Profit, die Provision, den Gewinn. Alles auf dieser Welt hat einen Auftrag, ob wir das bewusst sind oder nicht, so wie wir vom Glauben vorhin gehört haben. Alles erfüllt einen Auftrag, ob wir daran glauben oder nicht, ob wir Gott dienen oder nicht. Sogar diejenigen, die Gott nicht dienen, die erfüllen auch Gott den Auftrag. Und zwar indem die dich kitzeln oder dich reizen oder dich provozieren oder dir auf die Hühneraugen treten. So auch die Widerspenstigen, die Gottlosen haben einen Auftrag. Sie sind das Spreu zwar nach der Bibel, aber Spreu ist sehr nötig in der Natur. Die Körner würden auf die Erde fallen, wenn es kein Spreu gäbe. Spreu hält die Körner an der Ehre, am Stamm, an der Stange. Weißt du, Spreu, Schwierigkeiten halten dich am Herrn. Die halten dich am Herrn, auch das ist gut. Also Spreu ist so wichtiger wie die Körner zuerst einmal, wenn es keine Schale ist. Wenn du so einfach irgendwo in der Luft hängst, die halten dich bei Gott, die halten dich im Gebet, die halten dich ja im Glauben. Auch die negativen Menschen hinterlassen Spuren in unserem Leben. Wir sind alle so angelegt, dass alles, was wir tun, nicht spurlos bleibt. Jeder erfüllt einen Zweck, du und ich. Deshalb, wenn ich heute Geburtstag habe, weißt du, das ist nur einmal im Jahr. Meinen Kindern, als sie klein waren oder wenn ich Kindergottesdienst hatte, Kinder, habe ich gesagt, ihr habt zweimal Geburtstag. Ich bin einmal normal geboren und dann bin ich mal nicht normal geboren, wiedergeboren nach der Bibel. So, das ist, ich habe zweimal Geburtstag und das ist schön, wenn wir jeden Tag neu aufstehen und neu aufwachen. Das ist, jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. So, jeder Tag hat einen Auftrag für uns. So, jeder erfüllt seinen Zweck irgendwie, ob du das glaubst oder nicht, entweder als Segen oder als Fluch. Ich denke, Judas Ischariot hat Jesus verraten und hat sehr viel Schaden im Leben Jesu angerichtet, körperlich natürlich, psychisch und physisch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat darum gekämpft. So, er hat einen Auftrag erfüllt und Jesus sagte, das muss passieren, doch weh den Menschen, durch wen diese Ärgernisse kommen. Also, es muss auch Menschen geben, die Ärgernisse verbreiten. Dann, wenn ich an die Maria denke, wenn die Maria Jesus abgetrieben hätte, hätten wir heute keinen Heiland. Aber sie hat Segensspuren in diese Welt gebracht. Oder Paulus, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre, diesem Traumgesicht, komm herüber und hilf uns. Wir wären heute noch Heiden und würden Wotan und was weiß ich, welche Götter da anbeten. Was wäre die Welt geworden, oder was wäre aus der Welt geworden, oder was wäre der Welt erspart geblieben, als irgendwo ein junger Mann im Graben liegt, verwundet, verletzt, es war Adolf Hitler, liegt im Graben, dann kommt ein englischer Soldat und sieht es und sagt, ich könnte jetzt ihn erschießen. Der liegt im Graben verwundet, aber dann sagt er, das ist gegen die Soldatenehre und macht es nicht und lässt ihn leben. Wenn der diesen einen Schuss losgelassen hätte, dann wären Millionen von Menschen im Zweiten Weltkrieg nicht gestorben. Ein Schuss hätte so viel gerettet, so viel Menschen gerettet, so viel wäre erspart geblieben, uns Deutschen. So viel Unglück und Unheil. Nur ein Schuss, aber nein, es war seine Ehre als Soldat. Ich tue das nicht. Das ist unter meiner Ehre. Du siehst also, ein Schuss hätte uns viel Unheil ersparen können. Nur ein, als Beispiel. Und so hat jede unserer Taten eine unermessliche Dimension. Im Guten wie im Schlechten. Wie viele Familienväter sind geraubt worden, weil er den Schuss nicht abgegeben hat. Das hätte er machen sollen. Oder ich denke nur, als Kain seinen Bruder Abel ermordet hat, er hat die halbe Menschheit ausgerottet. Es gab nur noch zwei Menschen. Die halbe Menschheit. Also, wer einen Menschen rettet, heißt es im Talmud einmal, wer einen Menschen rettet, rettet die Menschheit. Einen Menschen. Also, was du einem Menschen Gutes getan hast, hast du für die ganze Menschheit getan. Die Dimension ist unermesslich. Auch wenn der Mensch noch so sündhaft ist, noch so fehlerhaft und noch so schwach und begrenzt und so weiter, unser Zeugnis, unsere Aussage kann eine Richtung verändern. Ich denke nur, wenn jemand verdammt und verurteilt ist und du stehst auf und sagst, ich kann bezeugen, dass er nicht schuldig ist. Ich habe das und das gesehen. Du kannst ein Menschenleben retten. Und was damit noch als Nebenfolge passieren kann, du kannst sogar einen Menschen vor ewiger Strafe retten, wenn du ihm Zeugnis abgibst und sagst, du hör mal, Jesus lebt. Halt dich an ihm und der wird dein Leben retten. Es kann ausschlaggebend sein für die ganze Ewigkeit. Wir sind da, um Gott zu dienen, um das weiterzugeben, was Gott uns aufgetragen hat. Jedem was anders. Jeder hat eine andere Gabe. Wir dienen einem großen und mächtigen Gott, dem Herrn der Geschichte, der Erde, des Universums. Und wir sind ausschließlich für Gott da. Also, ich bin nicht für Menschen da. Ich bin für Gott da. Und ich, so sehe ich mein Leben. Ich bin für Gott in erster Linie da. Und natürlich werde ich Menschen dienen müssen. Denn ich kann Gott nicht dienen, ohne Menschen zu dienen. Menschen sind die Ableger Gottes, die Ebenbilder Gottes. So, ich mag vielleicht jetzt mit den Thesen, die ich jetzt noch bringe und mir auf dem Herzen liegt. Und ich denke, heute habe ich Geburtstag und ich darf das mir leisten und sagen. Euch schockieren vielleicht, aber trotzdem, ich nehme mir die Freiheit. Weißt du, vielleicht wirst du schockiert, aber mich bewegt es. Wir sind auf dieser Welt nicht, um uns für die Welt zu kümmern. Was passiert mit den Fröschen? Was passiert mit den Eisbergen oder Eisbären und so weiter? Wir sind nicht da. Unser Auftrag ist nicht, die Natur zu retten. Unser Auftrag ist auch nicht, den Menschen zu dienen, damit die nicht verhungern und verrecken oder die Kriege zu stoppen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Gott zu dienen und für Gott da zu sein. Und alles andere sind dann Nebeneffekte. Also nicht die Welt und nicht das Geld und nicht der Erfolg und nicht die Gemeinde. Gott muss der Mittelpunkt sein. Gott muss der Mittelpunkt sein. Und das ist in meinem Leben geworden. Und ich habe mich entschieden, für Gott da zu sein und nicht für die Welt. Und gewiss, ich helfe der Welt. Ich helfe den Menschen. Ich helfe der Natur. Und ich passe auf, dass ich nicht Tiere schlachte. Und ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, wir schauen keine Stierkämpfe, obwohl wir in der Arena waren und nicht mehr weitergekommen sind in Pamplona und so weiter. Aber wir haben gesagt, das ist Tierquälerei und das ist nicht der Wille Gottes. Oder Hahnenkämpfe in Philippinen, wir schauen uns nicht an. Das ist Tierquälerei. Gott quält die Tiere nicht. Auch die Tiere sind Geschöpfe Gottes. So, aber wenn du Gott nicht kennst und so weiter, dann ist dir alles egal. Verachtest du alles, quälst alles und plagst alles. Du hinterlässt Spuren. Und deshalb, meine Kinder, die sind ganz bewusst darauf eingestellt gewesen, wir werden nicht solche Filme angucken. Selbst wenn Tierquälerei im Fernsehen passiert. Wir haben extra ganz bewusst nicht nur Krimis ausgeschaltet, sondern auch solche Filme nicht angeguckt, bewusst nicht angeguckt. Und wir wollen auch nicht uns daran versündigen, denn die Kreatur leidet und stöhnt wegen den sündigen Menschen. Und sie sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Und die Erlösung fängt bei uns an, nicht bei den anderen. Bei uns fängt die Erlösung an. Wenn Gott in meinem Leben etwas tut, das hinterlässt Spuren. Und wenn ich dann für Gott oder Gott durch mich etwas bewirkt oder bewirken kann, das hinterlässt Spuren. Was wäre dein Leben, wenn irgendjemand nicht in dein Leben getreten wäre und dir Zeugnis gegeben hätte, du hör mal, da gibt es Jesus, da gibt es den Heiland, komm in die Gemeinde und so weiter. Und sogar kleine Taten haben so eine große Wirkung. Wir müssen nicht so etwas Gewaltiges tun, die Welt auf den Kopf stellen oder die Welt aus den anderen heben. Nein, das braucht man nicht, sondern wir müssen nur das sein, was wir sind und nicht mehr und nicht weniger. So in kleinen Schritten, nicht in großen Schritten wird die Welt verändert, in vielen kleinen Schritten durch dich, durch mich, durch andere wieder und so weiter. Und vor allem, wenn es bei mir anfängt, die Veränderung fängt bei mir dann an. Gott hat mit Jesus begonnen, ganz klein in Bethlehem, dann Nazareth und dann so irgendwo in Galiläa, im Hinterdupfing, nicht in Rom und nicht in Babylon und nicht irgendwo in Alexandria. Nein, in Galiläa hat er seine Geschichte angefangen. Ein steter Tropfen hüllt den Stein aus. Und das ist, was Gott macht und wie Gott wirkt. Die ständige tägliche Verbindung mit Gott, das hinterlässt Spuren. Und du hinterlässt Spuren da, wo du durchgehst. Wenn du so ein Schiff auf dem Wasser siehst, so ein Schiff, ein Pferd, und das hinterlässt Wellen. Und dann kannst du lange Zeit, da ist das Schiff schon längst irgendwo vergangen, aber die Wellen sind immer noch da. Und auch dein Leben schlägt Wellen, hinterlässt Wellen. Wo du auch durchgegangen bist, du kannst positive Wellen oder negative Wellen hinterlassen in deinem Leben. Und deshalb, wenn du permanent, regelmäßig mit Gott redest und mit Gott sprichst, hinterlässt Spuren. Und von Gott Aufträge bekommst und diese Aufträge wieder weitergibst. Das Tägliche ist, was die Welt verändert. Nicht das Einmalige, Besondere. So das Tägliche ist kontinuierlich immer permanent mit dem Herrn gehen. Wenn man täglich Gott dient. Deshalb habe ich gedacht, auch am Geburtstag, ich predige. Geburtstag ist nicht so wichtig. Ich möchte bis zum letzten Atem zu Gott dienen und predigen und einfach das weitergeben, was ich zu sagen habe. Und eigentlich, ich habe mir vom Spurgeon eines so eingeprägt. Spurgeon war ein großer Fürst, der Prediger in London im vorletzten Jahrhundert. Und er hat gesagt, predigt Leute, als wenn das eure letzte Predigt wäre. Als wenn das eure letzte Tat wäre. Also wir sollen so predigen, als wenn wir das letzte Mal predigen würden. So, und wir lassen uns nicht nehmen. Was wäre, wenn ich nicht nach Berlin gekommen wäre? Gewiss wäre jemand anders gekommen und es gab viele andere Gemeinden und so weiter. Aber wir wären nie zusammengekommen. Das ist so genauso wie wir beide da, dass ihr plötzlich ohne Vorbedingungen und Vorbelastung dann einfach zusammenkommt und dann, ja, wir gehen jetzt zusammen durchs Leben. Du wirst gewiss durch andere ersetzt und jeder Mensch ist ersetzbar. Das sollten wir auch denken. Aber wir sind einmalig. Auch wenn wir ersetzbar sind. Die Arbeit kann jemand anders tun, kann jemand anders ersetzen. Aber mich kann niemand ersetzen. Ich bin einmalig. Jemand hat, der hieß, ja, ich nenne keinen Namen. Aber der sagt, ich bin froh, dass es mich nur ein einziges Mal auf dieser Welt gibt. Wenn es zweimal mich gäbe, dann wäre es Mord und Totschlag. Wenn zwei gleiche. Deshalb auch das Klonen. Selbst wenn zwei gleiche sind, nein, wir sind verschieden. Jeder Apfel ist unterschiedlich, jedes Blatt ist anders, jede Schneeflocke ist anders. Wir sind etwas Einmaliges. Weißt du, auch wenn die Leute über einen reden, und ich habe eines festgestellt, und das ist mein Beruf. Am Anfang hatte ich große Probleme, wenn dann die Zeitung da gepinselt hat und dann über einfach, ja, nicht nur hier in Berlin, wir sind schon beredet oder beschrieben. Und Druckerschwärze haben sie genug gehabt. Aber Gott hat zu mir eines gesagt oder gezeigt, wenn die Leute über dich nicht mehr reden, bist du langweilig. Bist du langweilig? Hast nichts mehr zu sagen, bist nicht mehr interessant? Dich interessiert niemand. Wenn die Leute nicht mehr über einen sprechen, aber wenn die kaum Luft kriegen beim Sprechen, dann lebst du noch. Über Tote, der spricht man 3 Wochen und dann ist es vorbei. Über ganz gewöhnliche Leute redet man oft gar nicht. Weißt du, da ist nicht so berichtet. Die haben Kinder, wie steht's in der Bibel? Er zeugte, wurde geboren und er zeugte Söhne und Töchter und heiratete und zeugte und starb. Und wisst ihr, da ist so kurz. Aber manchmal hat man nur eine Zeile in der Bibel, aber manchmal ganze Kapitel, ganze Bücher. Weil Leute etwas getan und etwas bewirkt haben. Gewöhnliche Leute kritisiert man auch nicht. Also wenn du ganz normales, braves Leben da zu Hause in Stübchen lebst, für dich allein, dich kritisiert man nicht. Niemand sagt ein böses Wort über dich, gar nichts. Aber tu etwas und du fällst auf. Und wenn du auffällst, dann ist zuerst einmal der Teufel, der dich nicht mag, weil du etwas tust, was er nicht mag. Weißt du, aber du bist für Leute interessant. Warum lesen die Leute Boulevardpresse? Und die ganzen Skandale, die sind gierig. Also ich kenne Leute, die nehmen gleich 2, 3 Boulevardzeitungen am Wochenende mit, damit sie ja informiert sind, was in einem nicht drinsteht, dass die andere Zeitung das offenlegt. Man interessiert sich für Leute, die etwas erreicht haben, die etwas zu sagen haben, die etwas zu verlieren haben, die etwas Ungewöhnliches geleistet haben. Ungewöhnlich, was es auch immer ist. Manchmal ist es eine stinklangweilige Geschichte, nichts Besonderes, aber die Öffentlichkeit, denk nur an Kachelmann. Verstehst du, da wird ständig was Neues rausgeholt und jetzt redet man darüber. Nur ein Wetterprophet weiß der, war mehr nicht. Und hat irgendwie etwas getan, was man nicht beweisen kann, aber das wird jetzt ausgebadet. Und du siehst, wie die Menschen gierig sind. So saure Gurkenzeit, wenn es ist, dass wenn die Zeitung nichts zu berichten hat, dann suchen sie solche Sachen. Aber wenn du siegreich lebst, die Leute reden auch über Siege. Denk nur an die Geschichte von Saul und David. Da singen die Mädchen auf der Straße, Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Der wurde eifersüchtig. Und er hat nur einen geschlagen, den Goliath, aber der hat die Schlacht entschieden. Weißt du? Und man macht Notiz, nimmt Notiz und dieser kleine David, wie der dann groß geworden ist, stell mal vor, der David wäre nie geboren. Hätte eigentlich gar nicht geboren dürfen. Achtes Kind. Wer will da schon so viele Kinder haben? Aber das achte Kind, da wäre Staat Israel nicht, das Königtum nicht, da wäre Salomo, die ganzen Könige nicht, wäre sogar Jesus vielleicht womöglich aus dem Hause Davids. Es ist so wichtig, dass du deinen Platz findest und auf die Stunde Gottes wartest, bis Gott dich einsetzt am richtigen Platz. David, der hütet seine Schafe und spielt auf seiner Harfe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der und so weiter und jubelt und jodelt und jauchzt da. Weißt du, in der Wüste, da hört ihn keiner, nur die ganzen Schafe und dann bringt er ein bisschen den Schafen Stimmung bei. Aber und er weiß von der Fete zu Hause, dass da Samuel kommt und da einen König sucht und er weiß, ich habe ein königliches Herz. Aber der drängt sich nicht auf. Menschen, die Gott dienen, müssen sich nicht vordrängen und aufdrängen. Menschen, die Gott dienen, müssen nicht ihre Karriere da aufbauen und sagen, ich muss unbedingt zu Hause sein beim Samuel, wenn der kommt. Nein, die rufen ihn. Weißt du, Menschen, die Gott segnet, die Gott gebraucht, die werden immer gerufen. Die werden gerufen. Die werden aufgefordert, die werden extra eingeladen, die werden extra abgeholt oder abgeschleppt sogar. Je nachdem. Weißt du, die spüren, es ist Zeit. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott lernen zu leben. Und David lernte mit Gott zu leben. Der Herr ist mein Hirte. Und er liest diese wunderbaren Psalmen, was er da geschrieben hat. Immer, der Herr ist mein Schutz, mein Schild, meine Hoffnung, meine Freude, mein Leben. Der hat so ein intimes Verhältnis mit Gott gehabt. Weißt du, und er hat alle seine Entscheidungen vor Gott verantwortet, auf Gott geschaut. Es ist so wichtig. Wofür leben wir? Gut, dass es dich gibt. Und was wäre die Welt ohne dich? Und wir müssen hier jetzt die Frage stellen, was bleibt für die Ewigkeit? Unterm Strich, nach der Abrechnung. Was war von Gott? Was war für Gott? Was hat Gott in meinem Leben gewirkt? Nicht so sehr, was ich gewirkt habe, sondern was hat Gott in meinem Leben gewirkt? Ich hinterlasse Spuren durch mein Leben. Mehr nicht. Wir sind nur seine Zeugen. Was haben wir erlebt? Alles, was zur Ehre Gottes war, was der Sache Gottes gedient hat. Also der Boss muss befriedigt werden. Der Herr muss befriedigt werden. Was haben wir zur Ehre Gottes vollbringen dürfen und tun können? Es ist nicht vielleicht eine Kirche zu bauen, aber einen Menschen zu retten. Das ist zur Ehre Gottes. Einen Menschen zu retten. Einen Menschen zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Denkt die Geschichte vom Samariter, den in die Herberge zu bringen, für den zu sorgen. Das ist, was Geschichte macht. Der Mann wird nie vergessen. Der hat mein Leben gerettet. Der hat mich aus dem Wasser geholt. Der hat mich von Löwen befreit. Der hat mich vom Teufel befreit. Oder was auch immer. Gott macht mit einem einzelnen Menschen immer Geschichte. Und mit dem, was drum und dran ist, um ihn herum ist. Und oft ist es so, das ist unvermeidbar, was da passiert. Gott belehrt manchmal uns so extra, führt uns extra und zeigt uns, wir sind alle extra. Jeder von uns ist ein Extra-Exemplar. Eine Sonderausgabe des Allmächtigen und wir hinterlassen Spuren. Weißt du, so Massenprodukte hinterlassen keine Spuren. So aus der Manufaktur, so aus der Fließbandarbeit. Nein, diese Extra-Personen, Extra-Persönlichkeiten, die einfach gegen den Strom schwimmen, die ihre Meinung haben und auch ihre Meinung vertreten, so die Wischwasche-Leute, die hinterlassen keine Spuren. Die zeigen, guck mal, das bringt auch nichts. So, wozu sind wir da? Wir sind da, um einmal vor Gott zu stehen und einfach den Mächtigen zu zeigen, du, es geht auch ohne euch. Den Großen und so weiter. Und sogar die Engel gelösten zu schauen, was machen die jetzt? Also wozu sind wir da? Wir sind zum Schauspiel der unsichtbaren Welt. Die wollen sehen, wie macht er das jetzt? Wie verhält er sich jetzt? Und wir hinterlassen Spuren nicht nur in dieser Welt, sondern wir hinterlassen auch in der unsichtbaren Welt Spuren. Denk an Hebräer 11. Und sogar wenn unser Name nicht erwähnt wird oder was wir alles gewesen sind, wir hinterlassen Spuren. Menschen, die glauben, hinterlassen Spuren. Und wenn wir Jesus bekennen hier vor den Menschen, wir hinterlassen Spuren. So, wir sind für Gott da und wir sind da, um den Teufel zu ärgern. Geschwister, wir haben es vielleicht noch nicht gescheckt. Wir sind da, um den Teufel das Handwerk zu verfuschen. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der hat seine Bäckerei dann, ist aufgegeben, ist in Rente gegangen. Was soll ich machen? Mein Schild draußen ist so schön an der Römerstraße, da wo er war, an der Stuttgart West. Was soll ich machen mit diesem Schild? Abmontieren, das wäre das Einfachste. Alle haben geraten, montiere es ab. Aber der hat dann gesagt, was soll ich machen? Und wir haben gebetet und dann hat Gott gesagt, mach da irgendwas, schreib einen Bibelspruch drauf oder schreib, Jesus lebt oder was weiß ich. Oder lass dich von Gott einen Bibelspruch schenken. Und am besten sind die Bibelsprüche oder die Worte, die von Gott dir speziell geschenkt worden sind, die Gott dir gibt. Auch wenn sie nicht mal in der Bibel drinstehen. Aber du hast vom Herrn ein Wort empfangen und wir empfangen von Gott ständig neue Worte und diese Worte hinterlassen Spuren. Und weißt du, was der liebe Mann dort hingeschrieben hat? Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das haben die Leute gelesen. Weißt du, die standen, früher waren Brötchen, wurden Brötchen dort verkauft. Und jetzt ist das Zeugnis von diesem Bruder. Und jeder, der da in Stuttgart West vorbeifuhr, musste lesen, sündig gelebt. Endlich bekehrt, selig gestorben und dann ganz groß dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das noch in Leuchtschrift. Und das Interessante ist, weil da hinten war so Rotlichtmilieu nachher. Und alle, die dort in diese Straße rein mussten und wollten und so weiter, mussten lesen, sündig gelebt. Sündig gelebt. Vielleicht hat der Mann, weißt du, der ist alt, der ist Rentner gewesen. Und konnte nicht mehr viel machen, da konnte keine Traktate mehr verteilen. Aber das Schild hat für sich selbst gesprochen. Oft spricht das Schild, Etikett oder was weiß ich, die Spuren, die wir zurücklassen, spricht für sich selbst. Wir sind da für andere Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, so steht schon in der Bibel ganz am Anfang. Und Gott hat dich und mich geschaffen für andere Menschen, aber zuerst sind wir mal für Gott da. Wir sind für Gott reserviert und wenn wir für Gott reserviert sind, wenn wir für Gott da sind, dann begleiten wir auch andere Menschen, dienen auch anderen Menschen. Wozu sind wir da? Du bist da, um ein Vorbild zu sein, ein Beispiel für andere Menschen zu sein. An dir sollen die Leute lernen, wie man leben soll oder wie man leben kann oder nicht soll. Also wir sind da für Menschen einfach als so Belegexemplar oder Anschauungsmaterial. So, dass wenn Schwierigkeiten da sind, und ich möchte von meinem persönlichen Leben sagen, also ich habe eines gelernt, wenn irgendwo Schwierigkeiten auftauchen, nicht gleich die Welt untergehen zu lassen. Die Welt geht noch lange nicht unter. Nicht gleich zu verzweifeln und nicht gleich durchdrehen und nicht gleich alles dramatisieren und nicht gleich alles verdammen oder verschlimmern und so weiter. Wenn wir negativ reden, verschlimmern wir die ganze Geschichte. Deshalb vergesst, was hinter dir ist, das Negative, und wir schauen nach vorne. Wir sind da in dieser Welt, um nach vorne zu schauen und nicht nach hinten zu schauen. So, mehr gelassener zu sein. Dazu sind wir da. Und dann Gott Recht geben und Gott dran lassen. Wir sind da für einen großen Zweck und das ist Gottes Zweck, Gottes Ziel, Gottes Endziel mit uns. Wir sind da, um den Thron Gottes zu erreichen einfach. Und mit Christus zu regieren, auf dem Thron zu sitzen. Wir sind da zur Verherrlichung Gottes. Wir üben hier unten schon das Singen. Manchmal klappt es nicht. Der Einsatz und da, was weiß ich. Weißt du, wir haben größte Mühe, perfekt zu sein. Auf dieser Welt gibt es nicht perfekt. Wir werden erst, was wir hier unten machen, ist die Generalprobe. Das Perfekte kommt erst oben, wenn wir bei dem lieben Gott im Himmel sind. Das kommt das Perfekte und so. Aber wir üben hier. Und immer wieder mal Einsatz und immer wieder mal daneben. Weil daneben aber soll's. Unser Zweck ist hier, nicht groß Menschen zu verherrlichen, nicht uns selbst zu verherrlichen, sondern unser Zweck ist, zu üben für die Verherrlichung Gottes. Eines Tages werden wir stehen, Halleluja! Und wir werden Gott loben. Nein, das war nicht hoch genug. Wir gehen noch im höheren Chor. Und noch höher. X Oktaven höher, dass sogar die Engel, dass den Engeln die Spucke wegbleibt. Ja. Was? Die können singen, die kommen doch aus der Hölle. die kommen aus der Welt, die kommen aus dem Verderbnis. Und die singen schöner wie wir. Und ich sage euch, liebe Geschwister, der Tag wird kommen, wo wir die Engel alle in den Schatten stellen. Und die sagen, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass der singen kann. Dass der jubilieren kann. Dass der jauchzen kann. Dass der Gott so loben kann. Und wir üben hier unten. Deshalb, wir sind alles nur hier zur Probe da. Alles, was wir tun, ist nur zur Probe. Dass wir uns lieben, nur zur Probe. Dass wir dienen, nur zur Probe. Dass wir geben, nur zur Probe. Alles nur, wir sind hier nur zur Probe in dieser Welt. Wir proben und proben und proben. Manchmal gelingt es nicht. Manchmal fällt man durch. Aber das ist kein Problem, wenn man da durchfällt. Wozu sind wir da? Ich bin auf dieser Welt, um das Leben zu erlernen. Das ist nicht das Leben. Ich bin in dieser Welt, um das Leben zu erlernen. Das ewige Leben. Das Leben der Herrlichkeit. Ich bin da, um Gott zu verstehen. Geschwister, wir sind da, um Gott zu verstehen. Wozu sind wir da? Ich bin da, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Nicht in meiner Gerechtigkeit und meiner Perfektion, sondern in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Ich bin auf dieser Welt, dass ich nach den Maßstäben Gottes lebe, nicht nach meiner Vorstellung, sondern nach seiner Vorstellung. Und das, was hier nichts ist, ist drüben alles. So, die wenigsten können das begreifen. Wir sind da, um die Tugenden Gottes zu verkündigen. Was ist das? Die Tugenden Gottes zu verkündigen. Das, was von Gott kommt. Die Zuverlässigkeit, die Kraft, den Mut, die Entschlossenheit, die Entschiedenheit. Ich bin hier, Gottes Tugenden zu verkündigen, einfach durchzuziehen. Was Vergebung ist, demonstrieren und sage, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Ach komm, Vater, vergib ihnen. Weißt du, dass wir großzügig sind im Vergeben? Dass wir, weißt du, wenn du das gelernt hast im Vergeben, dann könntest du schreiben und dichten und filmen und fotografieren und diskutieren, die können alles machen. Ach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Großzügig sein. Wir lernen, großzügig in dieser Welt zu sein. Kleinkariert mit uns, aber großzügig anderen gegenüber. So, wir sind da, um die Gerechtigkeit Gottes zu demonstrieren. Wir sollen gerecht sein in einer ungerechten Welt. Lieblich in einer lieblosen Welt. Großzügig in dieser kleinkarierten Welt. Lässig, einfach Lässigkeit demonstrieren. Ach, geh, nimm auch den Hut noch und nimm die Schuhe noch und nimm die Socken noch mit. Was du nur gebrauchen kannst, nimm alles mit. Wir sind da, um loszulassen. Weißt du, wir kleben an so vielem. Was glaubst du an das, was die Leute alles kleben? Das gebe ich nicht her und das ist mir wichtig. Aber wenn du nachher stirbst, dann ist das gar nichts mehr wichtig. Dein Sparbuch, was kannst du kannst im Himmel kannst du dein Sparbuch nicht einlösen. Wir sind da, den anderen das Leben zu erleichtern. Wozu sind wir da? Den anderen das Leben zu erleichtern. Wir sollen das Gute und Positive demonstrieren und sagen, Leute, Kopf hoch, unsere Erlösung naht sich. Wir sind nicht da, um den anderen das Leben schwer zu machen. Und jetzt kannst du raus feststellen, in wessen Dienst stehst du. Wenn du anderen Leuten das Leben schwer machst, bist du im Dienst Satans. Und da kann ich Amen sagen. Aber wenn du den Menschen das Leben erleichterst, komm, nimm das nicht so ernst. Dramatisier doch nicht. Du wirst nicht sterben, an dem ist noch niemand gestorben. Du wirst es überleben. Wir sind da, um Leute zu ermutigen und nicht das Leben zu versalzen und zu versauern. Das macht der Teufel, da braucht er dich nicht dazu und mischt dich dann nicht in sein Handwerk rein. Wir sind da, um andere aufzubauen, anderen ein gutes Gefühl zu geben, du, ich bin Kind Gottes, bin ich perfekt. Und ich möchte euch dieses Gefühl rüberbringen. Einfach, dass wir nicht irgendwie Heilige sein müssen. Wir sind geheiligt durch Jesus Christus. Das steht im Himmel. Und da steht schon auf dem Stuhl, hier sitzt der heilige Johannes. Ja, im Himmel habe ich einen heiligen Platz. Da wird sich niemand, nicht einmal nicht eine Mücke wird sich hinsetzen trauen und dürfen. Dieser Platz ist für mich reserviert, für den heiligen Johannes. Aber hier, wir sind unter lauter Unheilige. Und jetzt muss ich beweisen, wie lebt ein Heiliger? Wie lebt ein Heiliger? Wir sind da, um Gott in diese Welt zuzulassen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir sind da, um Gott in unsere Welt hineinzulassen. Und das Böse zu verhindern, dem Teufel das Handwerk zu legen. Wir sind da, das Schlechte zu verhindern, wo es nur geht. Du wirst nicht immer das Schlechte verhindern können, aber vielleicht ein, zweimal. Und wenn du einmal jemand das Schlechte verhindert, hast du schon sein Leben gerettet. Stell dir mal vor, du hast einen Unfall verhindert. Und du hast hier einem sehr viel Geld erspart. Den Verlust und den Ärger und den Stress. Du hast so viel erspart, weil du ein Unglück verhindert hast. Wir sind da. Das, was Gott zugelassen hat, dass das auch kommt und geschieht. Und Gott lässt immer nur Gutes zu. Und dafür sorgen, dass das Gute ständig passiert. Und es beginnt damit, dass wir das zulassen, was Gott zugelassen hat. Das zulassen. Komm Herr, mach dein Wille geschehe. Und Gottes Wille ist immer das Gute, nicht das Elend. Wir sollen das Elend, wenn wir mit Gott richtig verbunden sind, wir werden das Elend auf der Welt, überall wo wir sind und stehen, abbauen, verhindern, zerstören. Wir werden das Elend versuchen irgendwie abzubauen, wir werden humanitäre Hilfe starten und wir werden dies und jenes tun. Wir werden Arme speisen, wir werden eine Suppenküche aufmachen, wir werden Menschen dienen. Und zwar mit Freuden, weil Gott hat uns so viel gegeben und wir können das Brot teilen. Aber wir können es nur, weil Gott es uns gegeben hat. Gott muss uns zuerst die Sache geben. Gott muss der Initiator, der Autor der Sache sein. Du kannst gegen die Zulassung Gottes nicht viel tun, aber du kannst sagen, nimm die Stunden, wie sie kommen. Und dann kannst du, wenn du siehst, jemand stürzt im Unglück, du kannst ihn aus seinem Elend herausretten, die Hand erfassen. Noch, wozu sind wir da? Wozu sind wir auf dieser Welt? Wozu bist du? Wozu bin ich? Wozu war ich 63 Jahre hier? Zuerst einmal, damit meine Fotos zu Hause, als ich so klein ist, so groß war, ich war ein paar Zentimeter nur so groß, da auf den Fotos, da werde ich von einer Hand in die andere gereicht bei meinen Tanten. Weißt du, die haben sich gefreut, ein Baby ist da. Weißt du, ein Baby, so kleines Baby, dünne Füßchen, ach, das ist eh, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das bin. Aber weißt du, zuerst einmal sind wir zur Freude anderer Leute da. Da freut man. Uns ist ein Kind geboren. Genauso wie sein Vater. Nicht wie die Mutter, wie sein Vater. Und dergleichen. Weißt du, plötzlich, die freuen sich. Meine Tanten haben sich gefreut, die freuen sich heute noch, wenn sie mich manchmal anrufen. Wir sind Gottes Liebesobjekte. Gottes Liebesobjekte. Wir sind Lieblingsobjekte Gottes. Gott liebt uns und die Menschen lieben uns auch. Nein, nicht alle. Es gibt auch einige, die mich nicht mögen. Aber die wird es immer geben. Die wird es immer geben. Der eine mag die Tochter, der andere die Schwiegermutter. Also was soll's? So, wir sind Gottes Hobby. Also wozu sind wir auf dieser Welt? Wir sind Gottes Hobby. So wie die Mutter oder meine Tanten sich mit mir da abgegeben und gespielt haben, so spielt der liebe Gott mit mir. Und ist das okay? Ich bin Gottes Spielzeug. Nicht das Unglück, sondern ich merke regelrecht, wie Gott spielt. Weißt du, wie Schachspieler, der uns an bestimmten Plätzen passiert, nicht so der Herrgott. Nein, Gott vergnügt sich. Und wenn ich manchmal nicht nachsage, Herr, das bitte nicht. Und dann sagt er, du, das ist sehr gut, probier's mal. Wir sind Gottes Freizeitbeschäftigung. Wir sind Gottes Freude. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn. So, wenn er erwartet, dass ich Freude an ihm habe, ich muss auch Freude an ihm haben. Spaß und Lust und habe deine Lust an dem Herrn. Wir sind zum Vergnügen Gottes da. Wozu sind wir da? Zum Vergnügen Gottes. Wir sind so etwas wie für manche Haustierhalter. Wir sind Lieblingstierchen Gottes. Knuddeltierchen Gottes. Weißt du, guck mal, in der Bibel lese ich vom Johannes, das ist ja Apostel Johannes, und er lag auf der Seite, an der Brust Jesu. Liebling Gottes, Liebling des Herrn. Wir sind Gottes Liebhaber. Mit den Engeln kann der liebe Gott nichts anfangen. Also das muss ich dir euch sagen. Lest, die Engel sind dienstbare Geister. Die müssen arbeiten, aber du und ich, wir sind extra geschaffen worden, damit Gott sich mit uns unterhalten kann. Mit den Engeln kann er Befehle erteilen, geh dorthin, mach das, erledige das, schieb Jupiter zum Saturn, mach da eine neue Sternkonstellation. Aber mit uns Menschen will Gott abends sich unterhalten, ob der Tag gut war oder nicht. In der Abendkühle kam Gott in den Garten Eden. Gott hat uns geschaffen extra, damit wir ihm ähnlich sind. So, der sieht genauso wie der liebe Gott aus. Und wenn du dich anschaust, wir sind nun natürlich jetzt durch die Sünde verdorben, aber eigentlich, wenn man dich sieht, sollte man den Vater sehen, den himmlischen Vater, den lieben Gott. Wir sind als Ebenbild Gottes angelegt und geschaffen worden. Wozu sind wir da? Wir sind da, um auf Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören, Gott zu verstehen. Und wir sind da, Gott zu gehorchen. Und wir sind Gottes Helfer. Und wie froh war, also ich, weißt du, Gott braucht irgendjemanden aus seiner Familie, dem er vertrauen kann und dem was übergeben kann und den er mitnehmen kann, dem er um Hilfe bitten kann. Und wir sind da, um Gott zu gefallen, Gott zu repräsentieren. Er schickt seinen Sohn, er schickt dich als seinen Diener, seinen Botschafter. Sag du das denen. Wir sind da, um für Gott zu leben, Gottes Arbeit fortzusetzen. Wir sind da, um für Gott reif zu werden. Weißt du, wie schön ist dann nachher, wenn die Kinder erwachsen sind? Mündig, selbstständig. Und Gott will sehen, wie wir uns entwickeln in seiner Sache. Wozu bist du da? Wozu bin ich da? Wir sind da, um mit Gott zu reden, ihm zu begegnen. Ach, mein Vater, aber lieber Vater, dass wir mit ihm sprechen. Engel können nicht sagen, aber lieber Vater, das steht ihnen gar nicht zu. Die fliegen aus dem Himmel, wenn die das sagen. Aber du und ich, wir dürfen aber lieber Vater sagen. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Wir sind da, um uns geistlich zu steigern. Wir sind da, um die Finsternis auszulöschen in dieser Welt, zu vermindern wenigstens, die Nacht zu erhellen. Wir sind da, um Gott zu reflektieren, auch wenn es ein bisschen ist. Und vielleicht sieht man dein Licht gar nicht, weil du so unscheinbar bist, aber du bist wichtig. Jeder Gläubige ist wie ein Stern. Stell dir mal vor, es gäbe keine Sterne am Himmel. Und wir wissen ja vom Schöpfungsakt, da heißt es, und Gott macht es Sonne, Mond und Sterne, die sollen den Tag regeln oder die Nacht regeln, Tag und Nacht. Was wäre der Himmel ohne Sterne? Daniel Kapitel 12, Vers 3. Und ich will sagen, was die Sterne sind. Daniel Kapitel 12, Vers 3. Und die da lehren, das wäre ich zum Beispiel, so wie ich jetzt, oder ihr macht Worte Ermutigung oder irgendetwas anderes, du gibst ein Zeugnis weiter, die da lehren, die anderen Leuten etwas beibringen, lehren. Und unser Auftrag ist, andere Leute zu lehren. Und lehret sie alles erhalten, was ich euch befohlen habe, hat Jesus gesagt. Also, indem du vormachst, das beste Lektionen werden durch Vorbild gegeben. Also, und wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, die vormachen, wie man Füße wäscht. Wie man Suppe ausschöpft. Weißt du, das ist oft sind Kleinigkeiten, aber wir lehren. Und da heißt es, und die da lehren, werden leuchten wie das Himmelsglanz, wie die Sterne. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Die da lehren. Und wir hinterlassen Spuren. Unsere Spuren sind Lektionen, die da lehren. Sie werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Also, unsere Schönheit fängt jetzt schon an. Und eigentlich bin ich erstaunt. Weißt du, was im Internet, wenn du mal ins Internet gehst, gib mal, tut es ein, und da stehen die Haare zu Berge. In diese Menge, was da ist. Ich glaube, 14.000 Eintragungen sind da auf verschiedene Homepages und so weiter. Mal tut es, wo das behandelt wird. Weißt du, Pro und Contra. Aber für mich ist eines, ja, die Leute sollen diskutieren. Ich verlange kein Geld für die Predigt und mache das alles umsonst. Und die sollen diskutieren. Und dann schreiben welche, das ist gut, und die anderen schreiben, das ist nicht gut. Und selbst die Leute, die schreiben, dass es nicht gut ist, es ist trotzdem gut. Weil irgendjemand liest es, die nehmen das auf ihrer Homepage und die müssen dann angeben, nnk.berlin.de und so weiter. Und dann klicken sie rein. Und wenn ich hier Leute fragen würde, so mancher ist schon auf so Umweg zur Gemeinde gekommen, zum Glauben gekommen, getauft worden. Gerade weil es eine Diskussion war über bestimmte Sache. Und ich mag Diskussionen. Ich habe so ein dickes Fell bekommen. Ich habe irgendwo mal den lieben Gott gebeten, lieber Gott, gib mir einen Panzer wie eine Schildkröte. Da kann ein Lastwagen rüberfahren. Ich lebe immer noch. Und ich lebe immer noch. Ich freue mich immer bester Gesundheit, wenn je mehr die Leute sich streiten über irgendetwas, was ich gemacht habe, desto mehr Freiheit habe ich. Weißt du, wenn dein Ruf ruiniert ist, lebst du ungeniert. Das macht mir gar nichts aus. Am Anfang habe ich als junger Pastor habe ich gedacht, oh Himmels Willen, hoffentlich steht morgen nichts in der Zeitung. Aber heute bin ich froh, wenn was in der Zeitung steht. Macht mir gar nichts aus. Also die da gelehrt haben. Ich denke nur an eine Heilungsversammlung. Wir haben da eine Heilungsversammlung in Heilbronn gehabt. Und dann schrieb die Heilbronner Stimme, das war gerade Wahlzeit und so weiter. Also, wie Antennen halten sie ihre Hände hoch und erwarten den Segen Gottes von oben und strecken sich aus. Und der Herr Matute sammelt eimerweise die Krankenscheine ein. Ach, was, stimmt alles gar nicht. Hat nicht gestimmt, aber es war übertrieben. Und so weiter. Und dann beten sie das Gebet, ein Heilungsgebet im Namen Jesu, und dann sollte es irgendjemand retten. Am nächsten Tag, nachdem dieses Gebet veröffentlicht wurde in der Zeitung, kriege ich einen Anruf und sage, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Das Gebet habe ich nachgesprochen und ich habe in meiner Wohnung die Heilung erlebt. Also, sogar der Herr benutzt auch den Teufel. Der Herr benutzt auch den Teufel. Auch der Teufel ist ein Geschöpf Gottes, ein Diener Gottes und er kann nichts mehr und nichts weniger als das, was Gott zulässt. So, das war gut. Also wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Gott zu dienen. Wir haben einen Auftrag, den Himmel ein Stück weit hier auf diese Erde zu bringen. Einfach zu sagen, bete. Probier mal mit Gebet. Oder dir kann nur Jesus helfen. Probier es mal. Jeder, der geboren ist, ist schon vor Grundlegung der Welt von Gott gewollt, geplant. Also meine Planung, ich bin nicht erst 1948 geboren und auch nicht 47 geplant. Und nein, meine Planung liegt schon viel weiter in der Ewigkeit. Das hat meine Mutter noch nicht gegeben, meine Großmutter nicht gegeben, noch niemand gegeben. Hat Gott mich schon bereits gewollt? Weißt du, im Himmel sind wir schon berechnet, eingeplant von Gott. Weißt du, du bist von Gott bereits geplant. Deshalb kannst du nichts leisten. Mich gibt's nicht oder mein Leben hat keinen Wert. Du bist von Gott genau berechnet. Schon die Plätze im Himmel sind berechnet. Dein Platz ist schon auserwählt. Dein Haus steht bereits. Johannes 14, Vers 1, Jesus ging hin, eine Stätte zu bereiten für dich und mich. Deine Wohnung ist schon fest möbliert im Himmel. Also was wäre, wenn du das nicht einnehmen würdest? Der Himmel wäre leer. Der liebe Gott kann nun mit sich selber dann nachher unterhalten und mal ein paar Engel noch und vielleicht ein paar, die hier aus der Gemeinde kommen. Nein, Gott möchte die Menschen in seine Nähe haben und wir sind eingeplant von Gott. Gott kann auf uns gar nicht verzichten. Deshalb ist jeder Einzelne so wichtig. Wir sind alle, ob du es glaubst oder nicht, very important persons, sehr wichtige Leute. Wir sind VIP-Leute. Jeder Einzelne ist für Gott so wichtig. Weißt du, stell mal vor, der Himmel wäre leer, wenn du nicht eingeladen worden wärst oder gekommen wärst vor Grundlegung der Welt. Du hast eine Existenzberechtigung. Wozu sind wir da? Entschuldigung, aber ich möchte es auch in den Raum stellen. Du und ich, wir sind eine Erfindung Gottes. Du und ich, wir sind eine Erfindung Gottes. Und alles, was Gott geschaffen hat, ist nur für dich geschaffen und nur zu deinem Wohl, für dein Bestes. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch wenn du die Dinge nicht verstehst. Aber Gott versteht es. Und es ist wichtig, dass Gott die Dinge versteht. Ob du das verstehst oder nicht, das spielt keine Rolle. Hernach werden wir alles erfahren und keine Fragen mehr stellen. Du bist kein Zufall oder Unfall der Natur. Leute, die nur von Zufällen reden, sind ahnungslose Menschen. Sie wissen nicht einmal, was sie reden. Gott hat uns auf Erlösung angelegt und nicht auf Vernichtung, nicht auf Auslöschung und nicht Weltuntergang. Wir sind da, das Leben Gottes auszuleben, und zwar in Fülle. Wie siehst du dein Leben? Nimmst du dich wichtig oder nimmst du dich so unwichtig? Was bin ich? Auf mich kommt es nicht drauf an. Doch, wir machen den Unterschied. Ich war in Atlanta, USA, in einem Haus einquartiert bei einem Manager von Lockheed, also Flugzeugfirma. Und dann hat mir die Krawatte geschenkt. Ich kann euch mal die Krawatte anziehen. Da steht Nummer 1. Jeder Einzelne ist Nummer 1. Nummer 1. Und mit dieser Krawatte, Die Mitarbeiter, die wurden in den, also den Mitarbeitern wurde es verteilt. Jeder soll sich als Nummer eins sehen, nicht Nummer zwei oder drei und vier und fünf. Jeder von uns ist Nummer eins. Jeder, der in Christus ist, ist Nummer eins. Jeder, der Gott dient, ist Nummer eins hier auf dieser Welt. Wir sind Vertreter Jesu Christi. Wie siehst du dein Leben? Mit den Augen der Gesellschaft oder deiner Eltern oder deiner Geschwister oder deinen Brüder und Schwestern in der Gemeinde oder deiner Freunde oder deiner Feinde? Also der ist nichts. Normalerweise die Feinde sagen, der ist nichts. Aber eigentlich bist du was. Sonst würden sie nie sagen, dass du nichts bist. Du bist was, dir ärgert's. Weißt du, fang an, dein Leben in den Augen Gottes zu sehen. Und für Gott bist du sehr wichtig. Sehr wichtig. Und du bleibst für ihn wichtig. Selbst wenn du gestorben bist. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses sogar. Und der Herr hat ihn begraben. Du bist das Ebenbild Gottes. Und letztendlich bist du nur zur Ehre Gottes da. Auch wenn du über diesen Planeten Erde gehst und nichts tust. Weißt du, bei Gott gibt es kein unwertes Leben. Bei Gott ist jedes Leben wert. Wie der Vater Bodelschwing immer wieder auch Hitler versucht hat zu beweisen, es gibt kein unwertes Leben. Auch diese in der Aufbewahrungsanstalt, auch die haben ein Recht zu leben. Auch die haben eine Bestimmung von Gott. Und du sagst, ja, was machen die? Weißt du, wir sind nicht nur da, um Brot zu essen oder zu trinken, wir sind zur Ehre Gottes da. Und manchmal vielleicht ein dummer, blöder, ein Narr, der hat vielleicht mehr Anspruch auf die Herrlichkeit bei Gott und so weiter. Weißt du, durch den sind viel mehr Menschen erheitert worden. Ich werde nie vergessen, ich bin hier ab und zu mal mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, bin auf dem Flughafen gefahren, die wollen immer Flugzeuge sehen, wie die starten und landen. Und da essen wir Eis auf dem Flughafen und da sitzt uns vis-à-vis so eine Frau und die hat so Spielchen, dann spielt sie da und unterhält die Kinder so. Eine alte Frau. Die sitzt da und lutscht Eis und unterhält so. Na gut, wir haben nichts gedacht, na gut, wir haben gedacht, für die Kinder ist da. Aber dann sagt uns die Bedienung, machen Sie sich keine Sorgen, die Frau kommt aus der Schweiz extra, die kommt aus der Schweiz und irgendwie hat sie Verbindung mit dem Flughafen. Auf jeden Fall, und bringt dieses kleine Püppchen da und spielt immer, die kommt so alle Monate, wenigstens einmal ist sie da. Aber weißt du, fröhliche Narren, hat sie gesagt, die Bedienung. Das sind fröhliche Narren und die stören nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, guck mal, auch so ein Narr, ein fröhlicher Narr. Und ich bete immer wieder, lieber Gott, wenn ich ein Narr werden sollte, ich möchte ein fröhlicher Narr werden. Und guck, und die hat die Kinder unterhalten. Und die kommt extra da aus der Schweiz und unterhält da die Leutchen da am Tisch. Und als sie mit uns fertig war, habe ich gesehen, die ist zum nächsten Tisch gegangen und hat auch da wieder so vorgespielt da mit ihrem Püppchen. Wir sind da, um Leute zu erheitern. Leute zu erfreuen. Menschen zu erfreuen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und deshalb, wir sollten nicht miesgrämig und niedergeschlagen und verbittert und böse und grauenvoll sein. Das ist keine Reklame für den Heiland. Keep smiling, sonst verkaufst du nichts. Das ist so wichtig an der Kasse. Wenn du an der Kasse, weißt du, stell dir mal vor, die Kassiererin. Ah, komm schon wieder einer da, bitte der Nächste. Oder der Vertreter, der würde nie was verkaufen. Wir sind da zur Erfreuung und Erfreue, dass wir Menschen erfreuen. Ob es jetzt Theater ist, oder jetzt Unterhaltung ist, oder Showbusiness ist, egal was es ist, wir sind zur Erfreuung des Menschen. Auch der Gottesdienst. Weißt du, also ich würde in keinen Gottesdienst gehen, wo nur, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du auch in Ewigkeit. Amen. Nein. Wir sind da, um Gott zu loben, Halleluja, zu hüpfen und zu tanzen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wozu bist du da? Weißt du, und er sagt, Mensch, guck mal, kann die da immer so, immer rauf und runter und Halleluja. Dann fragst du dich, warum mache ich das nicht? Warum bin ich so steif? Und so viele Leute sind steif. Ich werde nie vergessen, da kommt jemand, ein Lehrer, Professor, dann sagt der Herr, Matthäus, mit mir ist ein Wunder passiert. Sag ich, was denn? Ich kann beim Beten die Hände hochheben. Ja, da passieren Wunder, dass jemand aus seiner Verklemmung rauskommt. Und wir sind da, dass wir von den Sünden erlöst werden und den Menschen den Weg zeigen, wie sie aus den Sünden full rauskommen. Und wir sind da, den Menschen zu zeigen, wie sie aus der Verklemmung rauskommen. Und so viele Menschen in Europa sind verklemmt. Und Gott will, dass wir aus der Verklemmung rauskommen und sagen, freu dich am Herrn. Das wird schon gut gehen. Und verzweifle nicht. Freu dich. Gib dem Teufel keinen Raum. Gib dem Pessimismus keinen Raum. Gib dem Negativen keinen Raum. Gib der Traurigkeit keinen Raum. Wisst ihr, wo Traurigkeit sich abspielt? In der Hölle. Und in der Hölle sind alle Traurigen. Die ganzen Klageweiber gehen in die Hölle. Der Jesus treibt sie alle raus. Und da passiert nichts. Solange Klageweiber noch da sitzen und so einer gegen den anderen klagt und Anklage bringt und, die sind alle im Dienst des Teufels. Wir sind da zur Freude Gottes zuerst einmal. Und das, weißt du, und je exotischer du bist, guck mal, wenn alle so langweilig wie bei der Heilsarmee oder bei der, oder was weiß ich, alle gleich sind, gleiche Uniform. Aber es ist doch schön, jeder darf Gott auf seine Art und Weise anbeten und preisen. Ich habe die Berliner Gemeinde habe ich noch nicht hingekriegt so, aber die Heilbronner Gemeinde, da habe ich Leute gehabt mit großen Hüten und wenn die dann Gott gelobt haben mit ihren Hüten. Und dann habe ich Koreaner gehabt und andere, die haben mit am liebsten die Schuhe ausgezogen und barfuß Gott gelobt. Die Russen und slawischen Leute, die haben dann Kopftücher sich aufgesetzt und sich zugebunden und sich vermummt. Weißt du, jeder darf Gott auf seine Art und Weise loben. Und ich finde, die Vielfalt im Reich Gottes ist die Schönheit des Reiches Gottes. Die Vielfalt. Wir sind zu der Vielfalt berufen und wir sollten das bleiben, wie Gott uns berufen hat. Und so singen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und so dienen, wie Gott uns veranlagt hat. Und deshalb, wenn wir dem Herrn gedient haben, und deshalb, dann sagt er, und jetzt, lieber Junge oder liebes Mädel, jetzt darfst du auch essen. Wir profitieren erst von dem Segen Gottes, wenn wir ihn befriedigt haben. Und wir haben ihn nicht befriedigt, wenn wir den kopieren. Und genauso, ich mache jetzt auch so. Hör doch auf, jemanden zu kopieren. Du bist ein Original. Und Gott hat dich als Original gewollt und nicht als Kopie. Und wenn er dich eines Tages rufen wird, wird er das Original von Matthäus rufen, Johannes Matthäus. Und nicht von irgendjemandem, den ich kopiert habe. Und ich habe aufgehört, jemanden zu kopieren. Ich möchte original bleiben und ich möchte, dass auch ihr, jeder Einzelne, wie ihr seid und wo ihr seid, Originale bleibt. Auch wenn ihr ein bisschen komisch seid. Jeder hat abstehende Ohren ein bisschen oder krumme Nase. Mein Vater hat etwas gehabt, wenn er im Spiegel guckt, seine Nase war ein bisschen schief. Und er sagt, guck genau hin, bei vielen Leuten ist die Nase schief. Und dann bin ich mal auf die Straße gegangen und habe nachgeguckt, es stimmt. Leute, verstehst du, nicht alle sind geradlinig. Nicht alle. Oder irgendetwas Komisches. Und dann machen sie Puder und Make-up und so weiter. Warum? Weil irgendwo ein Pickelchen ist oder irgendetwas ist, was sie stört. Sei ein Original und bleib ein Original und diene Gott so, wie du Spaß hast. Denn er wird dich rufen in der Ewigkeit und sagen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Was ist aus deinem Leben geworden? Hast du versucht, mir zu gefallen, den Menschen zu gefallen, dir selber zu gefallen, anderen zu gefallen, deine Eltern zu gefallen? Wem gefällt dein Leben? Wir sind zum Wohlgefallen Gottes da. Zum Wohlgefallen Gottes. Und das ist mein lieber Sohn, hat der Vater vom Himmel gesagt. Auf dem ruht mein Wohlgefallen, den sollt ihr hören. Wenn auf deinem Leben das Wohlgefallen Gottes nicht ist, hört dich auf dich niemand. Aber wenn auf deinem Leben das Wohlgefallen Gottes ist, dann hören alle auf dich. Und du brauchst das Wohlgefallen Gottes. Gott muss Freude an dir haben. Ey, du treuer Knecht, du hast wohlgetan, du hast gut deine Arbeit gemacht. Lass uns aufstehen. Du bist für Gott wichtig. Denk drüber nach. Was wäre die Welt ohne dich? Und fang an, Gott zu danken, dass es dich gibt. Weißt du, das ist schon allein ein Heilungsprozess. Die meisten Leute sind verletzt, abgelehnt, verachtet, liegen gelassen, ausgestoßen, sitzen gelassen und so weiter. Aber danke Gott, dass Gott dich ernst nimmt, dass Gott dich wichtig nimmt, dass du für Gott was Wichtiges bist und dass du für Gott was bedeutest. Du bist für Gott wichtig. Fang an, für dein Leben Gott zu danken. Herr, und ich danke dir, dass du mein Leben so nimmst, wie mein Leben ist. Nicht, wie ich gerne gemacht hätte. Ich wäre vielleicht auch lieber bei Millionären zur Welt gekommen. Aber das ist nicht passiert. Ich bin in der Sowjetunion geboren, aber Gott hat mich da rausgeführt, Halleluja. Ich preise Gott und ich rühme Gott. Und dass er aus meinem Leben etwas macht und immer noch dabei ist, was zu machen. Herr, und hast mich noch nicht aufgegeben. Du arbeitest immer so als Töpfer und formst und prägst mein und unser aller Leben. Und ich danke dir, dass wir zu deiner Ehre da sein dürfen. Halleluja. Dass wir dich verherrlichen dürfen. Dass wir deinen Namen groß machen. Und dass die Menschen sehen dürfen, das hat der Herr alles getan. Das ist nicht von uns. Das hat der Herr alles getan. Es ist das Werk unseres Gottes. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Preis Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.